Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen. Wir sind heute, ich habe heute den Herrn Thorsten Uhle im Podcast-Interview. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, für den Podcast hier heute. Hallo.
Hallo, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Genau, Herr, Sie sind im Bereich Corporate Health, Safety Environment hier bei der Bayer tätig. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt in einem Austausch zum verhaltensorientierten Arbeitsschutz. Und genau das wird auch heute ein Schwerpunkt unseres Interviews sein.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, Sie oder du hattest ja gerade schon den Versprecher mit der Anrede. Ich denke, wenn wir so modern unterwegs sind, können wir auch gerne du sagen. Gerne. Ich bin der Thorsten.
Anna.
Hallo.
Super, macht es ein bisschen leichter, ne?
Genau.
Okay, perfekt. Ja, sollen wir einmal, vielleicht kannst du einmal was zu deiner Person sagen. Mhm. Wie bist du hier hingekommen und von was bist du von Hause aus?
Ja, Thorsten Uhle, mein Name. Von Hause aus bin ich Psychologe, Diplompsychologe. Ich habe seinerzeit klinische und Arbeits- und Organisationspsychologie in Wuppertal studiert und habe mich dort im Hauptstudium, ziemlich frühzeitig im Hauptstudium, dann schon auf dem Bereich systematische Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement und Psychologie der Arbeitssicherheit spezialisiert. Über mehrere Stationen, das waren dann ein paar Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer Landesstelle an der Ruhr-Universität in Bochum, ein paar Jahre Selbstständigkeit, ein paar Jahre bei einem chemienahen Dienstleister habe ich gearbeitet und bin seit Anfang 2017 jetzt im Konzern, also in der Bayer AG, tätig in einer zentralen Stabsstelle, bin global verantwortlich für den Bereich Occupational Health, also und Health Promotion, das bedeutet systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Und darüber hinaus, und das ist ja jetzt auch der Anknüpfungspunkt, denke ich, warum wir hier heute zusammen am Tisch sitzen, auch für sämtliche Fragestellungen im Bereich der Arbeitssicherheit. Wenn es darum geht, Menschen für dieses zum Teil recht trockene Thema zu gewinnen.
Die Arbeitssicherheit doch nicht.
Nein, natürlich nie. Aber wie können wir es vielleicht nicht nur attraktiver gestalten, sondern dem Einzelnen auch die Möglichkeit geben, sich hier aktiv einzubringen. Und da haben wir das ein oder andere Projekt am Laufen und ich denke, da kommen wir noch drauf.
Ja, das super. Wir haben gerade schon festgestellt, wie klein die Welt ist. Die meisten der Zuhörer oder viele der Zuhörer sind ja auch ursprünglich dann aus der Wuppertaler Hochschule entstanden, die Sicherheitstechnik, die Sicherheitsingenieure. Und die Arbeits- und Organisationspsychologen und die Sicherheitsingenieure sind ja nur eine Etage voneinander getrennt gewesen.
Richtig, im S-Turm.
Genau, Kern SDU, Ebene 11 und Ebene 12 und 13 war es dann, glaube ich. Von daher sieht man wieder, wie klein die Welt tatsächlich ist.
Absolut. Ne? Ja. Oder dass Wuppertal doch der Nabel der Welt ist.
Oder ja. so. Alles Gute kommt aus Wuppertal. Ja, super. Vielleicht ein kurzer Punkt. Was hat dich nachher dazu bewogen, in dem Gesundheits- und Arbeitsschutzbereich zu bleiben?
Also nicht reinzukommen, sondern zu bleiben.
Ja, oder auch reinzukommen. Gerne auch reinzukommen.
Dann fangen wir damit an, weil das ist, glaube ich, einfacher. Und ich versuche dann, während ich rede, auch drüber nachzudenken, was mich bewogen hat, da drin zu bleiben. Seinerzeit war für mich, als ich angefangen habe mit Psychologie 1993, war für mich klar, ich werde klinischer Psychologe.
Okay. Ja?
Also mit Patienten etwas zu entwickeln, deren Probleme aufzunehmen, sie dabei zu unterstützen, wieder mehr Lebensqualität zu bekommen, den Alltag aktiv gestalten zu können, so das gesamte Programm.
Ach, das ist spannend.
Ja? Okay. Das hat mich unglaublich motiviert seinerzeit. Und mein erstes Seminar im Hauptstudium war bei Professor Seber. Der hat seinerzeit ein Institut in Dortmund geleitet und er hat ein Seminar gegeben, wo Gesundheit, Arbeitssicherheit im Arbeitsleben, also im Arbeitskontext wirklich aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wurden. Und ich habe damals ein Referat über Absentismus halten dürfen und fand diesen Brückenschlag unglaublich spannend. Also zwischen Gesundheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite aber auch klassische Themen aus dem Bereich der A&O-Psychologie. Arbeits- und Organisationspsychologie für den Zuhörer. Soll heißen, wir haben es sehr häufig mit Organisationsentwicklungsprozessen zu tun. Wir betrachten den einzelnen Mitarbeiter, die Arbeitsgruppe bis hin zur Gesamtorganisation auch. Und wenn wir da Themen Gesundheit und Sicherheit mit einführen, war das für mich ein unglaublich attraktives Moment. Ich habe mich dann also sehr schnell spezialisiert, habe klinische als Schwerpunkt und A&O-Psychologie als zweiten Schwerpunkt studiert und habe das Thema dann auch in meiner Diplomarbeit das erste Mal oder erstmalig mit einer wissenschaftlichen Fragestellung betrachtet. Damals ging es bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der Bayer AG, darum zu gucken, wie kriegen wir Inhalte aus Hochglanzbroschüren, wo es um Sicherheit und Gesundheit ging, in die Köpfe der Beschäftigten. Mhm. Also ganz platt unter uns gesagt, wir sind ja hier nur zu zweit am Tisch. ich habe mir überlegt, erst einmal zu messen, was brauchen die Beschäftigten, damit es für sie attraktiv wird, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Und habe daraus dann meine Diplomarbeit gemacht. Da ist dann auch ein kleines Forschungsprojekt raus geworden. Und so ist dann immer schrittweise mit den einzelnen Stationen, die ich an der Bochumer Uni hatte, am Lehrstuhl A&O-Psychologie hinter in der Selbstständigkeit, über mehrere weitere berufliche Stationen, ist das Thema Sicherheit und Gesundheit immer mein Hauptthema gewesen.
Du hast ja schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen, und zwar, wie bekomme ich die Themen von den Hochglanzbroschüren, die wir in ganz vielen Unternehmen haben, an die Mitarbeiter vor Ort?
Ja.
Was würdest du sagen, sind da die Knackpunkte?
Wir müssen es zielgruppenspezifisch machen.
Ja.
Also eine Hochglanzbroschüre ist meistens, soll ja alle erreichen.
Ja.
Ja, wir gestalten ein Informationspaket, was dann auch durch mehrere Filter gegangen ist und wo immer wieder Feinschliff gemacht wurde und was hinterher ganz toll klingt, wo aber in den wenigsten Fällen zum einen konkrete Umsetzungsempfehlungen drinstecken.
Also wirklich
also wie bringe ich es auf die Straße?
Ja.
Ja. Und letztendlich haben wir... Wir sind hier in so einer heterogenen Arbeitswelt unterwegs, mit so viel unterschiedlichen Jobfamilies, mit so viel unterschiedlichen Menschen und Individualisten in dieser Arbeitswelt, sodass wir gucken müssen, wie können wir die einzelnen Inhalte attraktiv für entscheidende Zielgruppen aufbereiten.
Okay.
Und das sind klassischerweise natürlich Führungskräfte, wenn es um Sicherheit und Gesundheit geht, sind das Verantwortungsträger und letztendlich auch diejenigen, die so etwas anstoßen müssen. Also da müssen wir speziell was für bauen und konzipieren, aber natürlich auch die unterschiedlichsten Mitarbeitergruppen. Ja, ob es der Lonely Worker ist, der sich seine ganze Arbeit selbst gestaltet und managt, ob es der Produktionsmitarbeiter ist, bis hin zum Büromitarbeiter, Labormitarbeiter und. Das heißt, hier müssen wir gucken, wie machen wir das wirklich attraktiv für den Einzelnen.
Ja, also gibt es dann unterfütternd und unter solche Hochglanzbroschüren immer eine Art Modulkasten oder Modulbaukasten, zum einen aufbereitet, also die Informationen aufbereitet für die jeweilige Zielgruppe, plus da drin dann auch enthalten konkrete Aufgaben, Umsetzungsempfehlungen etc.?
Letzteres, genau. Hochglanzbroschüren war auch Vergangenheit.
Okay.
Also wir sprechen jetzt von der Zeit, also es liegt über 20 Jahre zurück. Mhm. Wir machen heute für unsere Mitarbeiter keine Hochglanzbroschüren mehr.
Mhm. Ne?
Sondern meine Tätigkeit besteht heute darin, verbindliche Regularien zu schaffen. Das kann eine Directive sein beispielsweise, die dann für unsere über 100.000 Beschäftigten weltweit dann auch Gültigkeit hat. Und das schmeißen wir nicht einfach so über den Zaun. Ja, sondern
über den Werkzaun.
Nee, muss ja drin bleiben, auf keinen Fall. sondern jede Regularie ist letztendlich auch mit einem Qualifizierungspaket verbunden.
Okay.
Das heißt, wir gucken uns genau, was ich gerade sagte, an. Was muss zum Beispiel die Führungskraft, der Chef wissen? Mhm. und oder auch können. Mhm. Was sind die Erwartungen an die Mitarbeiter? Mhm. Das Simpelste ist, wenn es sich um weniger komplexe Sachinhalte handelt, dass man eine Präsentation macht, mhm. wo die relevanten Inhalte mhm. drin sind. Das können aber auch, und da haben wir inzwischen sehr gute Erfahrungen mit Web-based Trainings okay. oder Seminare sein, mhm. die man entsprechend filmt und dann auch streut.
Okay, ja. Und das wird also zu jeder neuen Regel oder zu jedem Richtig. Neuen Regularien mhm. Gibt es dann immer diesen entsprechenden Unterbau darunter, damit es genau. nicht einfach über den Zaun geschmissen wird und
genau.
alle 100.000 davor stehen und sagen, huh, genau. was machen wir damit?
Das ging vielleicht vor 20, 30 Jahren. Mhm. Wenn da was aus der Zentrale von oben kam, dann klappte das, ja, über die hierarchische Verteilung nach unten ja. und dann wurde das auch gemacht. Heute, und da muss ich sagen, Gott sei Dank, haben wir sehr selbstbewusste Individuen ja. Als Mitarbeiter und die haben vollkommen zu Recht den Anspruch, eben nicht nur hier mach, sondern selbstverständlich erläutern wir die Hintergründe, warum das aus unserer Sicht Sinn macht. Wir überlegen uns hier auch nichts im Elfenbeinturm, sondern wenn ich die Idee habe, zum Beispiel zum Thema, nehmen wir, wo ich gerade aktuell dran bin, Occupational Health etwas zu schreiben, was dann verbindlichen Charakter für all unsere Beschäftigten hat.
Läuft Kannst das, du das an einem Beispiel konkret machen, was das ist?
Ja, also was verstehen wir und was sind unsere Mindestanforderungen im Bereich Gesundheitsschutz beziehungsweise hier ganz konkret dann Gesundheitsförderung ja. und Gesundheitsmanagement. Was erwarten wir von allem, dass sie, was sie dazu gestalten und einzurichten haben? Und das werden dann, das muss halt global gelten. Mhm. Das heißt, wir haben hier, was das Thema anbelangt, sehr hoch entwickelte Standorte und Länder. Das ist vor allem Deutschland, wenn es um ja. das Gesundheitsmanagement geht, ist sehr weit vorne. Das sind aber auch Bayer Nordic, das sind zum Teil auch die USA. Wir haben aber auch Länder, wo dann eher andere Themen oder andere ja. Themen mehr fokussiert werden. Das heißt, hier geht es darum, in einem ersten Schritt erstmal zu gucken, wie ist der globale Stand ja. in dieser Thematik? Was können wir erwarten, wenn wir Mindestkriterien dann auch definieren? Und das wird in ganz, ganz engen Austausch und Schulterschluss mit meinen Kollegen aus den Regionen gemacht.
Weil das stelle ich mir super schwer vor. Also ein solches Thema für so viele Beschäftigte auf einem Mindeststandard und trotzdem hat man ja als Bayer erstmal auch einen relativ hohen Standard, den man erfüllen möchte, dort etwas zu kreieren, was dann auch umsetzbar ist. Über so viele Mitarbeiter, über so viele Länder.
Ja, das geht nicht in einer Woche. Das ist ein Prozess und den kann man durchaus auch vergleichen mit dem, was wir, wo ja auch immer viele stöhnen und sich beschweren, dass das so lang dauert. Aber wenn wir auf in Deutschland auf die Bundesebene gehen und gucken, wie lange da zum Teil Gesetzesprozesse laufen, das will ich nicht sagen, das ist für uns dann Maßstab, aber einfach allein dadurch, dass wir sagen, bevor wir sowas rausbringen, wollen wir auch niemanden überfordern damit.
Ja.
Wir müssen etwas rausbringen, deswegen immer die Kopplung auch, das ist der Sachinhalt, das steht in der Regularie drin, das sind ganz konkrete Umsetzungshilfen, die wir dann auch geben. Nach der Philosophie oder das, was mich dann, wo ich mich nach auch orientiere, ist das, was unsere HR-Kollegen gerne sagen, nach dem Motto Freedom in a Frame. Mhm. Das heißt, ich bin der Rahmenbauer
ja.
Ja, und ich stelle auch, wenn möglich, alle notwendigen Tools zur Verfügung. Bleiben wir in dem Bild, Leinwand, Farben, Schwämme und. Mhm. Ja. Aber die Ausgestaltung des Bildes letztendlich, das ist dann den einzelnen Ländern bis hin den einzelnen Sites auch überlassen. Ja.
Das finde ich ein super schönes Bild, ne? Was man natürlich als Stabstelle generieren kann, ist der Rahmen und die Ausgestaltung, damit es auch vermutlich eine gewisse Akzeptanz findet, die muss dann vor Ort passieren oder in den Ländern.
Genau.
Das ist ja immer noch also relativ groß. Ne?
Richtig.
Ja. Das meint ja jetzt immer noch nicht den Mitarbeiter vor Ort oder die Abteilung vor Ort, sondern auch das ist ja immer noch ein großer Rahmen.
Absolut. Absolut. Ja, ich finde das Bild auch gut. Also das, ja. das habe ich vor 2 Jahren geklaut oder mitgenommen aus einer Diskussion mit HR Global, die das auch haben. Und das gefällt mir deswegen so gut, auch was du gerade sagtest. Das begeistert mich auch aus psychologischer Sicht, weil wir dem Einzelnen halt Freiräume geben. Mhm. Ja? Und sagen können, wir erwarten von dir, dass du innerhalb der nächsten 2 Jahre beispielsweise Aktivitäten zeigst und vielleicht auch den Meilenstein, den wir dann noch vorgeben, dass du da hinkommst.
Was könnte ein beispielhafter Meilenstein sein?
Nehmen wir für den Bereich Health Promotion, dass wir uns die betriebliche Gesundheitslage anschauen.
Mhm. Ja? Und da über eine bestimmte Gesundheitsquote oder ist das dann, wird das dann gar nicht so stark an Zahlen festgemacht?
Nee, ich will schon ein bisschen mehr wissen. Also ich möchte dann eben nicht nur auf Fehlzeiten beispielsweise schauen, sondern möchte, dass man sich aktiv vor Ort auseinandersetzt. Was sind Bedarfe und Wünsche der Beschäftigten? Ja. Was erleben Sie als Belastung in der Arbeitssituation? Okay. Und das soll dann regelmäßig stattfinden. Das kann eine Befragung sein. Ah, okay. Da haben wir international gute Tools im Einsatz, ob das der Hero Questionnaire ist. Das sind aber auch Tools, die wir selbst entwickelt haben. Das können für kleinere Sites, wir haben zum Teil sehr kleine Standorte, das sind dann einzelne Bauernhöfe. Ja, wir sind ja auch seit neuestem auch sehr aktiv unterwegs im Bereich Crop, also Crop Science schon immer, aber halt auch im Bereich, dass wir da Kleinsteinheiten vorhalten. Da können das auch Interviews sein.
Ja, da macht eine Befragung weniger Sinn.
Richtig.
Ja.
Wichtig ist mir, dass man regelmäßig hinschaut und aus den Ergebnissen, die man dann generiert, auch dann Maßnahmen ableitet.
Werden die zurückreportet zu Ihnen oder wird mehr gesagt, ja, haben wir gemacht oder kommt da ein Feedback auch zurück?
Das, was ich gerade aufbaue, das soll so mittelfristig sein, dass ich ein Feedback erhalte. Wobei mir es dann wichtig ist, mehr auf der strategischen Ebene die Indikatoren einzusammeln. Also das kann sehr zusammengefasst sein. Ja. Was man im Gegensatz dazu vor Ort braucht, sind operative Indikatoren, dass ich auch tatsächlich dann aus den Ergebnissen mir konkrete Dinge ableiten kann und umsetzen kann.
Kommt von diesen 100.000 Beschäftigten, die es ja dann gibt, kommt dort auch ein Feedback zurück hier wieder an über allgemeine Strategien, über Projekte, über Themen?
Ja, auch das ist im Aufbau. Okay. Wir sind jetzt hier an einem sehr aktuellen Thema dran, wo ich am Ende der Konzeptionierungsphase bin, also oder Konzeptionsphase ist, glaube ich, das richtige Wort. Genau. Der Konzeption.
Ihr wisst ja alle, was gemeint
ist. Genau, richtig. die Idee ist schon, dass wir tatsächlich einen dauerhaften Gesundheits- und Sicherheitsdialog im Unternehmen aufbauen.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht ein Erfolgskriterium.
Ja. Ja,
also nicht das große Feuerwerk einmal im Jahr machen, wo viel Geld reingesteckt wird, wo es sehr schöne Bilder gibt. Das ist toll fürs Marketing, fürs interne Marketing. Sondern mir geht es eher darum, das ganze Thema auf kleiner Flamme, aber kontinuierlich zu kochen.
Okay. Ja? Ist das Erfolgsrezept?
Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht ja. Das ist Gesundheits- und Sicherheitskommunikation und Marketing. Ja? Also wir müssen tatsächlich, das ist zumindest so wie ich vorgehe, dass ich mir am Ende des Jahres überlege, was sind im nächsten Jahr Themen, wann komme ich mit welchem Thema, gehe ich auf unseren internen Markt. Das konnte man jetzt nicht sehen, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht. Und wie kann man dann also wirklich kontinuierlich die relevanten Zielgruppen bedienen?
Ja.
Und die Idee ist, das war ja gerade deine Frage, was kommt dann auch zurück, dass wir wirklich hier einen Dialog aufbauen? Ich möchte eben nicht eine Toolbox von der Stange haben, sondern wir haben aufgrund unserer Größe so viel tolle und kreative Projekte, ja, ob es Ideen sind, ob es erfolgreich abgeschlossene Projekte sind. Ich möchte so eine lebende Toolbox haben, die unsere Mitarbeiter dann selbst gestalten können. Das heißt, auch ich würde hier wieder den Rahmen vorgeben, eine gewisse Systematik, was Verhaltens- und Verhältnisprävention anbelangt, was die Zielgruppen Mitarbeiter, Führungskräfte oder auch die Gesamtorganisation anbelangt, und würde die Mitarbeiter dann diese einzelnen Schubläden oder wie man das nennen möchte, in dieser gesamten Toolbox dann füllen lassen.
Ah, okay. Ist das auch so gedacht, dass quasi auch Projekte, die jetzt in einzelnen Bereichen vielleicht initiiert werden, aus einer Abteilung heraus, auch wieder zurückfließen in diese Toolbox, wo sich dann wiederum andere Abteilungen bedienen können?
Richtig. Okay, da sind wir dann auch bei dem Thema, was ist heute schon möglich, was wird zukünftig da noch möglich sein. Da die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, ist fantastisch. Wir beschäftigen uns gerade hier, wir haben jetzt, glaube ich, zwei KI-Labors, Labore, wo es also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence geht. Und wenn wir das zukünftig dann auch nutzen können, auch in so einer Toolbox, ja, weil das wird sich sehr schnell füllen, so etwas. Und wo wir ja immer in der Vergangenheit auch Probleme hatten, war eine Verschlagwortung. Ja, ja. Der Einzelne schreibt es so, der andere nennt es so. Und es wird dann
mit
sehr...
Mit Leerzeichen, ohne Leerzeichen.
Richtig. Und das dann zu finden, wird sehr schwierig. Ja. Ja. Heute können aber KI-Elemente, wenn ich mir einen Text scannen lasse von dieser künstlichen Intelligenz, kann es genau die relevanten Inhalte raussuchen. Und wenn jetzt einer sein Projekt einstellt, kann es das nicht nur zuordnen, also in die richtige Abteilung der Toolbox stecken, sondern mir auch helfen, wenn ich ein Problem habe und das schildere, mir dann entsprechende Best Practices zuzuweisen. Ja. Ja? Und da sind, was ich gesehen habe, unglaublich tolle Sachen zukünftig möglich.
Großartig. Ja. Und da ist aber auch der Fokus, oder den behalten Sie dann vermutlich mit im Blick, dass dass auch KI dann in solchen Arbeits- und Gesundheitsschutzbereichen mit zum Einsatz kommt. Mhm. Häufig ist es ja so, wir haben das in produzierenden Teilen oder produzierenden Elementen immer schneller, und die Technologie oder der Fortschritt bleibt oder kommt im Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz immer erst ein Stück weit später an.
Richtig. Bei uns, muss man dazu sagen, ich war jetzt im vergangenen Jahr auf einer Tagung, wo auch auf einer internationalen Tagung zum Thema Arbeitssicherheit, wo auch Kollegen aus den USA Projekte vorgestellt haben, und die arbeiten schon seit 5-6 Jahren erfolgreich damit.
Okay.
Also was wir machen, wir haben unsere Unfallstatistik hier in Deutschland, und der Experte, der seit 20-30 Jahren in dem Feld tätig ist, guckt da drüber. Was macht er? Er hat so seine Muster, nach denen er sucht, die er identifiziert, und zieht daraus seine Schlüsse.
Okay.
Das kann KI auch. Ja,
besser. Besser sogar, habe ich jetzt
schneller,
gelernt.
Besser, viel tiefer. Das heißt, auch die machen eine das Programm macht eine Mustererkennung und hat zum Teil 30-35% mehr Aufklärung, als wenn der erfahrene Mensch darüber guckt. Das ersetzt den Menschen nicht.
Nee.
Aber die Rolle des, sag ich mal, des alten Hasen im Bereich der Arbeitssicherheit, die wird unterstützt. Er kommt weil er guckt sich diese Muster an und muss ja dann wiederum Übersetzung machen. Was heißt das? Welche Schlüsse ziehen wir daraus?
Ja, ne? Vor allen Dingen ist das ja, wenn eine KI das besser kann als wir, an bestimmten Punkten haben wir Ressourcen frei, um andere Dinge zu tun.
Absolut.
Und zwar, das ist das, was du eben sagtest, die Kommunikation und der Dialog.
Richtig.
Das ist ja dann für uns, das wird sich wandeln dann vermutlich auch von, was muss ich können oder was sind meine Fähigkeiten als Person im Arbeitsschutz.
Richtig.
Dann ist das weniger die Fachexpertise, die können KI, Technologien viel, viel besser, aber dann die Empathie, die Kommunikation.
Genau. Die Rolle wird sich ändern, und KI ist und bleibt erstmal ein Tool. Das wird auch so sein.
Ja, ist ein Werkzeug.
Genau.
Ne?
Richtig.
Das ist spannend, wirklich. Auch wir hatten jetzt im letzten Podcast auch einen Geschäftsführer, der auch im Bereich KI unterwegs ist, und der hat was Vergleichbares berichtet. Also genau
schön.
In diese Richtung auch.
Das freut mich.
Dass die Diagnostik von KI einfach viel besser ist. Und es bezieht sich nicht nur auf MRT-Bilder, sondern halt auch auf Arbeitsunfälle beispielsweise.
Absolut. Ja, ja. Und die Zukunft ist jetzt. Ja, also das ist nicht etwas, was in 5 oder in 10 Jahren erst soweit sein wird, sondern die Tools stehen heute, die Werkzeuge, wir sind hier in Deutschland, Entschuldigung, stehen heute schon zur Verfügung und sind nutzbar.
Ja. Super. Ich würde noch mal kurz auf das Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz eingehen. Wir haben in, nochmal klassisch wahrgenommen, in Deutschland ist es so, wir haben technisch-organisatorisch und persönlich als Toolbox oder als Maßnahmenhierarchie. Mhm. Und was ich aber in Deutschland bisher noch nicht viel erlebt habe, sind Module oder Strategien zum verhaltensorientierten Arbeitsschutz. Mhm, da haben wir uns jetzt auch kennengelernt, weil Bayer in der Bayer AG mittlerweile ein Programm dazu eingeführt wurde. Vielleicht kannst du einmal kurz darauf eingehen, was es meint so grundsätzlich und auch wie die Einführung war und wie es auch funktioniert jetzt, wie es gelebt wird.
Gerne. Wir haben, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt haben wir 2020.
Schon wieder ein paar
Jahre, ja. 2013, 2014 hat sich das Sicherheitskomitee, das Safety Committee, mit einem, damals auch mit einem Vorstandsmitglied, mal so die Entwicklung der letzten Jahre angeschaut im Bereich der Ereigniszahlen. Und man hat festgestellt, was toll ist, man ist auf einem vergleichsweise sehr guten Niveau.
Ja.
Und es bewegt sich auch nicht mehr viel. Ne? Also das scheint eingefroren zu sein, was ja gut ist. Mhm. Ja? Wenn man ein gutes Niveau erreicht hat und da jetzt dann, sage ich mal, so ein bisschen Auf- und Abbewegungen, sind die jetzt nicht großartig in den negativen Bereich mehr ausschlagen. Aber man wollte mehr. Man hat gesagt, also wir...
Next Level.
Richtig, ja. Wir haben jetzt das ausgeschöpft, das war so die Erkenntnis zu dem Zeitpunkt, was mit unseren Strategien und Vorgehensweisen und Projekten möglich war. Das war dann vor allem also das zur Verfügung stellen einer hervorragenden Technik, also das Equipment, mit dem gearbeitet wurde und wird, entspricht dem Erkenntnisstand, den wir haben. Die Organisation funktioniert, ja. Wo wir bis dato noch nicht so viel gemacht haben, zumindest nicht systematisch und kontinuierlich, das war der Bereich der verhaltensbasierten Arbeitssicherheit. Und dann hat man, wie das so üblich ist, sich mehrere Konzepte angeschaut und zu Beginn 2014 dann für einen Anbieter aus den USA entschieden, die so ein Behavioral-Based Safety, BBS-Programm konzipiert hatten und hat mit denen die ersten Piloten gemacht.
Ja. Können Sie kurz die fünf Bausteine sind das, glaube ich, im Wesentlichen, ne? Fünf Arbeitsschritte, die das so ausmacht, das Programm?
Das war bei uns genau. Das ist im ersten Schritt das sogenannte Kultur- oder Cultural Assessment, dass man sich erst einmal anschaut, wie ist der Reifegrad der Arbeitssicherheitskultur an dem jeweiligen Standort. Da haben wir dann drei Stufen von früh bis sehr reif.
Ja. Ja.
Einen entsprechenden Reifegrad hatten, konnten dann sofort mit den nächsten Schritten loslegen. Die eher early, also früh waren, mit denen hat man dann gemeinsam in einem Workshop so ein paar Hausaufgaben erarbeitet.
Okay,
wo sie erstmal noch ein Jahr, anderthalb Jahre rein investieren sollten, bevor sie dann mit dem eigentlichen Programm loslegen. Mhm. Ja, also das war der erste Aufschlag, sehr aufwendig. Mhm. Das waren immer zwei Kollegen, die dieses Assessment vor Ort dann durchgeführt haben. Je nach Größe dauerte das 1 bis 5 Tage. Mhm. Ja, also recht aufwendig das Ganze, allerdings auch mit einem sehr ausführlichen und hilfreichen Reporting dann am Ende dieses Assessments.
Gibt einen schönen Überblick über alles, ne?
Absolut, ja. Das war auch eine sehr große Sache, das Ganze, die ich dann auch, also das war ja 2014-15, ich bin 2017 hier im Unternehmen eingestiegen, wo ich als ersten Schritt auch das Ganze erstmal etwas verschlankt habe, als Gesamtverfahren. Wenn also dieses Assessment gelaufen ist und man festgestellt hat, ja, die sind gut aufgestellt, die können mit den nächsten Schritten starten, wurde ein Workshop durchgeführt, ein Planungsworkshop. Mhm. Also wie wird das Ganze dann aufgelegt? Dann wurden Trainings durchgeführt für das obere Management, für die einzelnen Führungskräfte. Mhm. Und auch für die Mitarbeitergruppen, die man dann direkt mit in das Programm genommen hat.
Ja.
Das heißt, wir haben nicht einen gesamten Standort sofort mit dem Programm versorgt oder alle komplett involviert, sondern wir haben gesagt, je nach Standort zwischen 15% und 25% in der ersten Phase der Belegschaft binden wir hier mit ein. Ja? Infizieren die sozusagen. Ja. Ich mache jetzt gerade wieder Anführungszeichen.
Kein Corona-Virus.
In die Luft. Und die werden dann halt qualifiziert und auch nach dem Train-the-Trainer-Konzept, sodass die dann im Laufe von 3 Jahren an den Standorten 100% der Beschäftigten mit eingebunden haben.
Okay.
Ja, also das ist so das Konzept. Also Trainingsphase. Und dann, wenn es dann auf die Straße oder auf die um die Umsetzung geht, dann sieht das so aus, dass die Beschäftigten sich zu kleinen Gruppen zusammenschließen. Das sind, können zwischen 5 und 10, 12 Beschäftigte sein. Die suchen sich 1 bis 3 konkrete sicherheitsrelevante Dinge aus, Verhaltensweisen aus. Klassiker ist immer noch ist immer noch hier das Thema Handlauf nutzen, beispielsweise, wenn ich Treppe hoch oder runter gehe. Das kann aber auch sein, dass ich dass ich mich an die Geschwindigkeit im Werk halte, wenn ich
PSA richtig anziehe.
Richtig, also das gesamte Spektrum ist möglich.
Aber dann auch sehr individuell, je nach Belangen des Teams. Ne?
Richtig, die entscheiden sich. Ja. Und wichtig ist, dass es nicht sofort 10 Verhaltensweisen oder Tätigkeiten sind, sondern dass man sich dann maximal 3 rausguckt.
Ja.
Dann macht man eine sogenannte Baseline-Erhebung, also guckt, wie oft wird dann beispielsweise der Handlauf beim Hoch- und Runtergehen genutzt.
Ja.
Ja, das macht man so 2 Wochen lang und stellt dann fest, wir haben halt so und so viel Prozent, die es regelmäßig nutzen und leider immer noch häufig, meistens mehrheitlich, die es nicht nutzen.
Ja.
Und dann wurden halt, die sind ja vorher in Trainings gewesen und ausgebildet worden, wie gebe ich Feedback? Ja, und wenn ich zum Beispiel sehe, dass du den Handlauf nutzt, ja, dann kann ich dich persönlich ansprechen und kurz sagen. Ich kann aber auch einfach nur Augenkontakt suchen und Daumen hoch machen.
Ja.
Das kann auch schon ausreichend sein. Also ein positives Feedback geben. Ich würde dann wiederum messen, wenn das dann also nach der Baseline-Erhebung richtig losgeht mit der Umsetzung, wie schnell kommen wir in Richtung 100% korrekte Anwendung, korrektes Verhalten und würde, wenn wir dann mehr als 2 Wochen über 95% sind, sagen, dass dann halt ein sicheres Verhalten entstanden ist.
Okay.
Also eine Gewohnheit, aus einem Verhalten eine Gewohnheit geworden ist.
Was ich ganz toll finde an dem Programm ist, dass alle Mitarbeiter Teil des Programms sind und alle Mitarbeiter die gleiche Rolle haben. Sichere Ausführung der Tätigkeiten und die Kolleginnen und Kollegen mit dabei, mit dabei zu unterstützen, sich sicher zu verhalten. Es ist nicht, wie wir es häufig haben, einer dann dafür verantwortlich, dass es funktioniert, sondern es ist wirklich eine Teamgeschichte. Ne?
Absolut. So haben wir es auch in Deutschland übersetzt. Also alle, die ganze Welt hat das Behavior-Based Safety genannt.
Ja.
Da gab es so ein kleines gallisches Dorf, das nennt sich Deutschland. Die kamen damit nicht zurecht.
Okay.
Ja, die haben gesagt, nee, das soll dann deutsch klingen und eigentlich geht es doch genau, was du gerade betont hast, doch darum, dass wir hier gemeinsam im Team etwas gestalten möchten. Und deswegen heißt das in Deutschland, und ich finde das klasse, muss ich sagen, sicher im Team.
Sicher im Team.
Richtig.
Okay. Ja. Ist das immer so? Es gibt eine Kampagne und in Deutschland heißt die anders als auf dem Rest der Welt?
Regelhaftigkeit würde ich da jetzt nicht ausmachen. Klingt lustig, hat aber teilweise auch, wenn man dann, ich habe auch reingehorcht, warum ist das hier so? Und wir haben ja auch eine, was ja ganz zentral ist in dem Behavior-Based Safety, eine Beobachtungskomponente mit drin. Und wenn wir in Deutschland vom Beobachten sprechen, dass der eine den anderen beobachtet und gehen in die jüngere Vergangenheit zurück, dann ist das eben bei vielen negativ konnotiert. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Und deswegen gilt das nicht nur für die Bezeichnung oder den Namen des Programmes, sondern wir haben sehr viele Inhalte aus diesem Programm, was wir eingekauft haben, dann auch nochmal adaptiert, dass es hier von den Kolleginnen und Kollegen angenommen wird.
Würdest du sagen, wir haben hier in Deutschland eine hinreichende Feedback-Kultur, dass wir gut untereinander Feedback sowohl positiv als auch negativ geben können?
Nein. Soll ich sagen, warum?
Ja, okay. Das war auf jeden Fall schon mal eindeutig.
Ja, also da ist, das ist halt hier in unserem Kulturkreis so, dass häufig vorausgesetzt wird, dass der Einzelne gute Arbeit erbringt. Dafür ist er eingestellt, dafür bekommt er auch ein gutes Geld, dass er das macht. Und das reicht. Feedback gibt es dann, wenn es Negativabweichungen gibt. Und da sind wir hervorragend drin. Also wenn es um Sanktionierung geht oder sonstige Dinge, dann geht da negatives Feedback zu geben.
Das
klappt wunderbar. Das gilt ja nicht nur im Arbeitskontext, wo wer in Social Media reinschaut, in Kommentierungen, gehört mit zu unserer Mentalität wohl. Muss man aber nicht hinnehmen, denn die Programme, gerade dieses Behavior-Based Safety zeigt auch, dass hier auch ein Kulturwandel erfolgen kann. Ja, wichtig ist allerdings, das sagte ich auch zu Beginn schon, dass man den Einzelnen nicht überfordert und das ist auch eine meiner Haupttätigkeiten, eben, dass wir es zentral so übersetzen, dass der Einzelne es annimmt. Das heißt, es ist nicht von Englisch ins Deutsch, sondern auch tatsächlich, dass es kulturelle Übersetzungen sind. Der Amerikaner spricht nach Erreichen des Meilensteins im Behavior-Based Safety muss es Big Celebration geben. Ja? Und hat dann auch in der Präsentation tatsächlich im Hintergrund ein großes Feuerwerk.
Okay.
Ja?
Das wäre bei uns zu viel, ne?
Das ist absolut, absolut zu viel. Und da geht der Einzelne auch wieder schon. Was heißt das?
Ja, was, nicht mal zum Geburtstag gibt es eine große Party. Warum sollen wir jetzt hier eine große Party machen? Nur weil ihr 100% die Hand auf uns
haben. Aber natürlich haben wir so etwas, was damit gemeint ist. Ja, also positive Verstärkung ist, was ich gerade sagte, das direkte Feedback. Klasse, dass du den Handlauf genutzt hast. Super, dass du hier den Helm aufsetzt in der Situation. Das heißt aber auch, wenn man dann zum Beispiel aus einem unsicheren Verhalten eine sichere Gewohnheit gemacht hat, dass dann 95% von uns, wenn sie dann, wir sind jetzt hier in der 6. Etage, wenn sie runter zum Mittagessen gehen nachher, dass sie dann den Handlauf nutzen. Dann ist das ein Erfolg und dann ist es wichtig, dass der Chef dann zum Beispiel mal ein Frühstück gibt.
Das ist für uns
Big in der Produktion, Kiste, Kunde, das ist eine Anerkennung, die dann auch wahrgenommen wird. Wenn vorher nichts da war oder sehr wenig da war, wenn ich von null komme, ist eine Kiste Cola, ist hier, wir sind in der rheinischen Region, sind die Mettbrötchen, dann ist das schon was wirklich was wahrgenommen wird und dann seine Wirkung entfaltet.
Ja, okay, da muss eine kulturelle Übersetzung stattfinden.
Ja. Wahnsinn. Und das ist auch das, was wir gemacht haben. Also wir haben es pilotiert von 2014 bis 2016, von 2017 bis Ende letzten Jahres haben wir den globalen Rollout gemacht. Wir hatten uns also Zahlen, Ziele vorgegeben, wie viel Beschäftigte weltweit trainiert und ausgebildet sein sollen. Das Ziel haben wir erfolgreich genommen oder erreicht. Und jetzt wird das halt in den, in den darunterliegenden Organisationseinheiten weitergegeben.
Haben sich die Unfallzahlen dahin entwickelt? Also merkt man an den Unfallzahlen, dass das Programm eingeführt worden ist?
Ja. Wir haben es ja sukzessive gemacht und wir haben auch evaluiert, das habe ich im letzten Jahr gemacht, also die 3 Jahre das kontinuierlich getrieben haben. Haben eine signifikante Reduzierung der Ereigniszahlen. Die anderen, wir haben es dann halt auch geguckt, die Kontrollgruppe, da wo wir das Programm noch nicht eingeführt hatten, die haben halt den normalen Trend des Unternehmens mitgemacht. Wir konnten unsere Unfallzahlen in den letzten Jahren dann nochmal etwas senken, aber die da drin waren, waren also signifikant und sichtbar. Ja, also nicht nur statistisch signifikant, sondern sehr sichtbar, auch besser als die anderen.
Das ist ja super.
Ja.
Klasse. Okay, ich würde so langsam zum Abschluss kommen, vielleicht auch in Richtung Zukunft nochmal einen Blick. Ja. Was glaubst du, sind die Herausforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Oh, das ist schwierig.
Das ist so vielfältig, gell?
Es tut sich auch so unglaublich viel. Ja, es ist vielfältig und wir leben in einer sehr beschleunigten Zeit. Mhm. Ja. Das mag jetzt auch meinem Alter geschuldet sein, dass ich den Eindruck hatte, vor 20 Jahren war das Jahr noch länger als heute. Aber wenn ich mir den technischen Fortschritt anschaue, wir hatten ja gerade schon den Aspekt der Digitalisierung und der neuen Möglichkeiten auch angesprochen. Mhm. Das wird ein deutliches Thema werden. Wir müssen dennoch auch gucken, wenn wir zukünftig in virtuellen Räumen unterwegs sind. Ich seit 2 Jahren, obwohl ich global tätig bin, bin ich kaum noch global auf Reisen tätig. Also im letzten Jahr, das weiteste war Basel in der Schweiz.
Okay, das ist global gesehen. Mal schauen.
Davor das Jahr war es 2-mal USA, war es Moskau. Das heißt, auch hier die ganzen Besprechungen, die stattfinden, laufen über Skype. Mhm. Da ruckelt nichts mehr, da haben wir keine Beeinträchtigung in der Tonqualität. Mhm. Ja. Dennoch ist eine Distanz da. Mhm. Und
wird das eine Herausforderung sein?
Ich denke ja, aus meiner Sicht ja. Wenn ich auch gucke, was heute möglich ist, was sicherlich zukünftig kommen wird, wenn ich so eine VR-Brille aufhabe und dann auch tatsächlich hier mich im Hier und Jetzt im Raum bewege, aber ganz andere Informationen bekomme oder zumindest auch, und unser Hirn lässt sich super manipulieren,
ja
was Eindrücke anbelangt, dann das Gefühl habe, ich bin woanders. Das ist noch, wie unsere amtierende Bundeskanzlerin das mal nannte, in einem anderen Zusammenhang tatsächlich Neuland noch. Mhm. Also wir haben noch keine Längsschnittuntersuchungen oder Erfahrungen aus Langzeituntersuchungen, welche Effekte das tatsächlich hat, wenn wir so Dinge simulieren.
Auch auf die Arbeitswelt und auch auf den einzelnen Beschäftigten.
Mein Kerngeschäft ist ja tatsächlich auch mir die Belastungsmomente in der Arbeitswelt, in den Arbeitssituationen anzuschauen. Das ist sicherlich ein neuer Fokus. Wir haben zwar jetzt schon drin in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung auch den Aspekt der neuen Arbeitsformen, aber das nehmen wir erstmal nur auf. Also da kann ich ja nicht wie in vielen anderen Bereichen, ich weiß, dass eine hohe Arbeitsdichte das und das macht, dass eine Lärmbelastung die und die Auswirkung haben kann, da greife ich auf fundiertes, langjähriges Wissen zurück aus den Arbeitswissenschaften. Im Bereich der neuen Technologien müssen wir gucken, da müssen wir die Erfahrung tatsächlich auch sammeln und aus meiner Sicht sehr aufmerksam sein.
Ja, das stimmt, super. Okay, ich habe ganz viele Sachen gelernt. Auf der einen Seite fand ich es total spannend, einmal reinzuschauen, wie von Stabsstelle oder zentraler Stelle auch Strategien und Programme so gestaltet werden, dass sie unten auch angewendet werden können, über den Rahmen und die Gestaltung der Inhalte dann vor Ort. Und auch vielen Dank in den Einblick in das Thema verhaltensorientierter Arbeitsschutz. Was meint das Programm und auch, wie kann es so gestaltet werden, dass es dann nachher erfolgreich wird? Großartig. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir. Es war unglaublich kurzweilig und hat auch Spaß gemacht. Wir haben auch oft gelacht, oder?
Ja.
In der letzten halben Stunde.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.